Herzlich willkommen zum Podcast Handel Insight. Wir sitzen heute in Wiesbaden im hessischen Wirtschaftsministerium mit Herrn Minister Kaveh Mansouri. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind heute.
Freue mich, mit dabei zu sein. Schön, dass Sie da sind.
Ja, herzlich willkommen im Podcast Handel Insight. Mein Name ist Sven Rohde, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Hessen und bei mir unsere Kommunikationsleiterin von der Barkan.
Vielen Dank. Ja, Herr Minister, ich interessiere mich gerade ziemlich stark für Ihre Bilder an der Wand. Ich habe gedacht, die sehen den Fotos der Frankfurter Dokumentarfotografin Barbara Klemm sehr ähnlich. Barbara Klemm finde ich ja persönlich super spannend, weil sie jahrelang als Frau gesellschaftliche Entwicklungen und das gesellschaftliche Geschehen dokumentiert hat. Und Entwicklungen hatten wir kürzlich auch im Handel, insbesondere im Bereich der Digitalisierung. Da kann vielleicht unser Hauptgeschäftsführer Sven Rohde noch ein bisschen mehr dazu erzählen.
Absolut. Ich glaube, wir steigen gleich direkt ein. Als Oberthema unseres Podcastes oder unseres Besuches haben wir uns ja darauf verständigt, über das Thema Innenstädte und Stadtteile in Hessen zu sprechen. Und wir sind uns, glaube ich, auch einig, dass Innenstädte und Stadtteile ohne den Handel, eine der wichtigsten Branchen bei uns in Hessen, nicht funktionieren würde. Wir haben im vergangenen Jahr, man kann sagen, gemeinsam mit der Hessischen Landesregierung, Wirtschaftsministerium und der Handel ein Gesetz auf den Weg gebracht. Ganz Deutschland guckt so ein bisschen neidisch darauf, dass wir 24/7, das heißt auch sonntags, personallos, voll digital einkaufen können. Wir kommen gerade vom Flughafen, haben uns da eine Lösung angeschaut und darum schaue ich dich jetzt an. Ein Jahr nach dem Gesetz, wie ist das Fazit des hessischen Wirtschaftsministers und hast du auch Erfahrungen beim voll digitalen Einkaufen, vielleicht auch am Sonntag?
Jetzt muss ich dazu sagen, die Fotoserie an meiner Wand, die ist von Will McBride. Die kann man sonntags nicht in so einem vollautomatisierten Laden kaufen. Aber in der Tat habe ich auch persönliche Erfahrungen. Gerade die Theos haben das ein oder andere Sonntagsessen bei mir schon gerettet. Und es war ja nie als Allheillösung für alle gedacht, sondern als ein zusätzliches Angebot, um sich eben mit den notwendigen Gütern des täglichen Bedarfs eindecken zu können. Und das in einer Variante, wo im Grunde sichergestellt ist, dass Sonntagsarbeit nicht weiter ausgeweitet wird. Ich glaube schon grundsätzlich, dass das gut ist, wenn jedenfalls die allermeisten Menschen sich darauf verlassen können, welcher Tag frei ist, um sich ein bisschen zu erholen, mit der Familie Dinge unternehmen zu können oder anderen Aufgaben nachzugehen. Aber es gibt eine ganze Reihe von Menschen, bei denen ist die Arbeitszeit ja selbst so, dass die im Grunde werktags nicht dazu kommen, eben die Tomaten zu kaufen oder die Passierten zu kaufen für die Pastasoße und dass es da die Möglichkeit gibt, zumindest in bestimmten Läden das erledigen zu können, scheint mir ein sinnvoller Kompromiss. Deswegen hat sich die Koalition ja auch entschieden, dazu schnell ein Gesetz zu machen, um dieses Thema auf eine rechtssichere Grundlage zu stellen. Am Ende ist es aber so, dass die Politik ja diese Läden nicht betreibt, sondern es muss sich ja irgendwie für die Betreiberinnen und Betreiber rechnen. Insofern wahrscheinlich wird es die Läden dort geben, wo man sinnvoll wirtschaftlich so einen betreiben kann. Der, den ich am meisten nutze, ist der im Nordwestzentrum.
Also halten wir fest, positives Resümee, weil wir natürlich auch alle die Presse verfolgt haben. Da war es so ein bisschen zwiegespalten. Da hieß es, wir haben keine neuen eröffnet. Ich glaube, das müssen wir noch unterstreichen. Wir haben dieses Gesetz auch unterstützt für die Sonntage, dass die Bestehenden eine wirtschaftliche Basis haben, weil wir brauchen diesen Sonntag zwingend, um diese vollautomatisierten, personallosen Verkaufsautomaten, kann man sie auch nennen, betreiben zu können.
Man muss ja am Ende auch einfach für sich nochmal festhalten, es gibt jetzt immerhin eine rechtssichere Grundlage, nach der man diese Läden betreiben kann. Sicherlich werden sich Geschäftsmodelle auch in den nächsten Jahren weiterentwickeln. Ich meine, viele von uns kennen ja auch diese Versorgungsautomaten, die es ja auch schon in der Vergangenheit gegeben hat, gerade im eher ländlich geprägten Raum, wo man im Grunde vom örtlichen Bauernhof bestimmte Güter kaufen kann. Ich habe eigentlich regelmäßig Termine, wo ich auch dann mit neuen Innovationen konfrontiert bin, was im Grunde in diese vollautomatisierten Läden gepackt wird. Ich war kürzlich bei einer Startup-Messe in Mittelhessen, wo dieses Thema auch nochmal stärker zusammengedacht wurde mit der Frage, wie kann man denn Infrastruktur im ländlichen Raum insgesamt stärken? Das waren ja alles Erwägungen, die wir im Sinn hatten, als wir dieses Gesetz in Hessen eingeführt haben. Man kann sagen, das Gesetz ist absolut fortschrittlich. Und was daraus sich jetzt gestaltet, ist ja ein Stück weit auch eine Frage, die der Handel und die Wirtschaft beantworten müssen. In jedem Fall kann man, glaube ich, nach einem Jahr sagen, die Befürchtung, die ja von Kritikern in die Diskussion gebracht wurde, dass damit der Sonntagsschutz insgesamt wackelt und aufgeweicht wird, die hat sich ja nicht bewahrheitet. Insofern ist das ja vielleicht auch einfach jetzt eine Erfahrung, wo man sagen kann, wir schaffen hier ein Stück weit gesellschaftlichen Frieden.
Ja, also ich wollte auch schon einwenden, dass es ja nicht nur darum ging, dass Menschen da einkaufen können, die jetzt verschiedene Arbeitszeiten oder nicht die Möglichkeit haben, innerhalb der Woche irgendwie zu ihren Einkäufen zu kommen, sondern dass es ja schon auch um das Thema Strukturwandel, auch gerade auf dem ländlichen Raum ging und Nahversorgung. Und da die Frage im Prinzip auch ist, wie kann man auch immer noch die Menschen versorgen, so dass es sich halt eben rentiert. Wie sage ich's?
Ich glaube, das Wichtigste für uns ist es, dass auf der einen Seite natürlich einen wirtschaftlichen Aspekt hat, den haben wir eben angesprochen, Thema Nahversorgung, aber Handel hat immer auch den sozialen Aspekt, also dieses Treffen, wann entscheide ich mich als Familie in eine vielleicht strukturschwachere oder in ländliche Region zu gehen, da schaue ich natürlich, da gibt's einen Nahversorger, kann ich mich da versorgen als wichtigen Teil.
Absolut, aber da kann ja dann, also da sind ja diese Smart Stores jetzt auch nur eine Lösung. Wir wollen ja mit Ihnen auch vor allem drüber sprechen, was wir auch noch anderes gemeinsam tun, um halt die Innenstädte zu stärken, obwohl der Handel natürlich immer noch der wichtigste Grund ist, um in die Innenstädte zu gehen. Das sehen wir auch immer wieder auch in Umfragen im letzten Jahr. Das ist für die Menschen der Number One Grund, in die Innenstadt zu kommen.
Wir haben das Bündnis für die Innenstadt gemeinsam, da kommen wir gemeinsam voran. Das ist ja ein wichtiger Teil der Arbeit, unserer Arbeit als Interessenvertretung für den Handel und gemeinsam Hand in Hand hier mit der Landesregierung, mit dem Wirtschaftsministerium zu gehen. Wie blickt das Haus, das Wirtschaftsministerium, die Landesregierung, auch der Minister ganz persönlich auf diese Zusammenarbeit mit den verschiedenen Stakeholdern, mit den verschiedenen Mitspielern bei diesem Thema Zukunft Innenstadt, Bündnis für die Innenstadt?
Für mich ist das ein sehr wichtiges Tätigkeitsfeld, deswegen bin ich auch dankbar, dass so viele verschiedene Institutionen an diesem Bündnis beteiligt sind und sich da in die konzeptionelle Arbeit einbringen. Ich finde, man kann die Bedeutung der Innenstadt gar nicht hoch genug hängen, gerade in diesen Zeiten. Wenn wir uns die Fliehkräfte auch in der Gesellschaft angucken, wir müssen ja eigentlich uns die Frage stellen, wie können wir wieder mehr Menschen zusammenbringen und mehr Gelegenheiten organisieren, wo Freunde, Nachbarn, Familienmitglieder feststellen, andere Menschen, mit denen ich zusammenlebe, die sind vielleicht anders als ich, aber ich habe mit denen was gemeinsam. Und das ist, glaube ich, auch diese Vernetzungsfunktion, die der Handel für unsere Gesellschaft hat, völlig losgelöst davon, dass da auch im Zentrum steht, Waren und Dienstleistungen zu kaufen und im Grunde Arbeitsplätze für Menschen zu schaffen. Der Handel bringt Leute in unseren Innenstädten zusammen. Und was wir natürlich sehen, jetzt seit ein paar Jahren, auch mit Blick auf das veränderte Einkaufsverhalten von Menschen, Online-Shopping und diese Dinge, wenn dieser Anlass sich verändert oder wegfällt, in die Innenstadt zu kommen, dann hat das natürlich Konsequenzen auch für dieses Thema Zufallsbegegnung, das ich angesprochen habe, auf das wir gesellschaftlich als Demokratie gar nicht verzichten können. Deswegen ist das auch so entscheidend, dass wir aus dem Bündnis heraus, aber auch mit den Konzepten, die wir machen, immer wieder uns auch die Frage stellen, wie können wir die Innenstadt so besonders und exklusiv gestalten, dass dort ein Mehrwert geschaffen wird, der die Menschen in die Stadt zieht. Einerseits, um natürlich am Ende auch zu konsumieren, weil das ist ein Wirtschaftsfaktor, der sehr vielen Menschen Arbeit gibt, aber andererseits auch, um einfach miteinander zusammenzukommen und sich auszutauschen. Und insofern finde ich die Arbeit, die das Bündnis leistet, nicht nur sehr fruchtbar, sondern auch sehr bedeutsam für unsere Demokratie.
Absolut. Und als Frankfurterinnen und Frankfurter, wie wir hier sind, kann man das, glaube ich, sagen. die Stadtteile, Leipziger Berger Straße jetzt herausgenommen, oder auch die Zeil sind eine der wenigen Orte in Frankfurt, die wirklich den Nieder mit der Sachsenhäuserin zusammenbringen, weil das gibt's nicht viel in der Innenstadt und vielleicht noch ein Waldstadion, da sind wir fest.
Ich wohne ja, wie du weißt, unweit der Berger Straße, und da kann ich sagen, die zieht sogar Menschen aus Offenbach an, also die Vernetzungsfunktion könnte fast nicht größer sein.
So ist es genau, und das ist, glaube ich, wichtig, dass wir das nochmal unterstrichen haben, und die hohe Bedeutung unserer gemeinsamen Arbeit im Bündnis für die Innenstadt. Wir können das weiterführen, wir haben auch ab in die Mitte, das ist hier ganz ähnlich gelagert, und wichtig ist, glaube ich, und diese Botschaften möchten wir auch dem hessischen Wirtschaftsminister senden, die Niederschwelligkeit dieser beiden verschiedenen Förderprojekte. Ich glaube, da wurde jetzt auch noch monetär ein Schluck draufgesetzt. Das ist total wichtig für unsere hessischen Kommunen und Innenstädte, dass es hier weitergeht und wir hier weiterarbeiten können und gemeinsam an einem Strang ziehen.
Das ist ein wichtiges Stichwort. Das Programm war ja eigentlich ausgelaufen bereits. Und wir gucken uns ja insgesamt gerade auch in der Landesregierung an, wie geht's weiter mit Förderkulissen. Das Thema Bürokratie ist ja häufig so ein Diskussionspunkt, wie man Förderprogramme gestaltet. Und gerade dieses Förderprogramm galt ja immer als sehr vorbildlich, sehr niederschwellig, sehr pragmatisch auch im Umgang. Deswegen hat es ja nicht nur von euch, sondern aus vielen Bereichen der Wirtschaft ja immer wieder auch die Stimme gegeben, dass wir das unbedingt fortsetzen sollten. Nicht um laufende Projekte jetzt zwingend weiter zu finanzieren, aber um einfach zu verhindern, dass jetzt Strukturen einfach wieder wegbrechen. Und deswegen haben wir, was nicht ganz einfach gewesen ist, ja auch lange geguckt, wie können wir jetzt da auch eine Weiterfinanzierung gewährleisten, und haben jetzt zumindest für dieses Jahr die Zusage ja auch gemacht, dass es 11 Millionen Euro geben soll für die Fortsetzung in der Innenstadt. Und das sind schon sehr viele tolle Ansätze, die vor Ort auch entwickelt werden. Ich war beispielsweise im letzten Jahr noch auf Einladung der IHK Offenbach im Rahmen von Heimatshoppen ja in Offenbach unterwegs, wo mir auch viele Projekte gezeigt worden sind. Und das hat überall einen echten Mehrwert für die Leute, die in die Innenstädte kommen, wo sich die Aufenthaltsqualität vielleicht durch bestimmte Projekte verbessert, wo auch eine Verzahnung stattfindet zwischen dem gesellschaftlichen Leben, zwischen Gastronomie, auch zwischen Handel, aber auch zu Dienstleistungen, die so ein bisschen mit der Arbeit in der Kommune zusammenhängen, wenn ich an öffentliche konsumfreie Räume denke. Und das alles wird ja über das Bündnis zusammengedacht und über die Förderprogramme am Ende auch finanziert. Und deswegen freut es mich, dass wir das jetzt auch hingekriegt haben, dafür Planungssicherheit zu sorgen. Das war von vielen gewünscht und eingefordert. Und da sieht man ja auch, das Bündnis, das wir organisieren, ist kein Kaffeekränzchen, sondern die Dinge, zu denen wir uns verabreden, die setzen wir dann auch gemeinsam um.
Und das war uns besonders wichtig, genau das, was du eben gesagt hast. Kaffeekränzchen brauchen wir nicht. Wir müssen gemeinsam Dinge umsetzen, und das machen wir hier in unserem Bündnis. Du hast gerade angesprochen, das Thema Strukturwandel im Handel, und da bleiben wir doch vielleicht noch einen kurzen Satz bei dem Thema Unterhaken Förderprojekte. Wir machen oder wir führen auch gemeinsam das Projekt Handel Digital durch. Das die Hessische Landesregierung, das Wirtschaftsministerium und der Handelsverband haben sich zur Aufgabe gemacht, dem Handel bei der Strukturveränderung, beim Strukturwandel zu begleiten. Das heißt, wir gucken uns die Herausforderungen an. Wir sagen immer, wir sagen, es ist nicht der Mount Everest, es ist der Feldberg, der zu beklimmen ist. Ich glaube, als Hessen können wir das ganz gut sagen.
Kann man uns vorstellen.
Kann man sich besser vorstellen, und das Erfolgserlebnis stellt sich viel, viel schneller ein. Das brauchen wir ja bei unseren Projekten. Das Handel-Digital-Projekt soll alle Stufen der Digitalisierung abdecken. Das heißt, von ich habe eine Boutique und ich habe mich mit überhaupt noch nichts auseinandergesetzt. Wir fangen mal an mit Social Commerce oder Google My Business. Aber wir haben auch andere Stufen, mit denen wir uns auseinandersetzen, um in den nächsten Schritt zu gehen. Vielleicht einen Online-Shop, der weltweit aktiv ist. Das ist uns total wichtig. Was ist aus deiner Sicht bei diesem ganzen Thema Handel digital, bei der Digitalisierung des Handels so wichtig? Und warum ist der Hessischen Landesregierung, dem Wirtschaftsministerium, dem Wirtschaftsminister so wichtig, hier die Veränderung zu begleiten?
Nun, wir beobachten ja in nahezu allen Branchen einen sehr, sehr schnellen Wandel, auch unter diesem Stichwort Transformation. Ich mag das Wort eigentlich nicht, weil Transformation immer so ein bisschen den Eindruck erweckt, als würde da etwas über die Köpfe der Einzelnen hinweggehen. Man denkt immer an Transformers, also Leute, die sich da irgendwie verwandeln. Das ist, glaube ich, gar nicht der Punkt. Aber die Welt hat sich einfach weiterentwickelt und nicht zuletzt unter Corona-Bedingungen hat sich ja auch ein Stück weit das Kaufverhalten von Menschen verändert. Und darauf jetzt die passende Antwort zu geben, häufig auch zu gucken, dass da auch gerade kleinere Betriebe und Unternehmen eine Chance haben, das halte ich für ganz wichtig, um so ein bisschen auch unsere mittelständische Substanz zu sichern. Also ich möchte eigentlich nicht in der Welt leben, in der gesamte Online-Markt den Amazons dieser Welt gehört, sondern ich glaube, da gibt es viele spannende Ansätze auch vor Ort in den Gemeinden, in denen wir eben leben und zu Hause sind. Und es würde sich eigentlich auch lohnen zu gucken, wie können wir denn regionale Wertschöpfungsketten ein Stück weit sichern. Da sind die Herausforderungen aber gerade mit Blick auf die Digitalisierung des Geschäftsmodells einfach nochmal ganz andere, weil gerade die kleinen Unternehmen, der Mittelstand ja häufig gar nicht in der Form über die Ressourcen verfügen, über die eben global operierende Unternehmen verfügen. Und die zu unterstützen in diesem Transformationsprozess, das ist, glaube ich, einfach ganz wichtig, um unsere wirtschaftliche Substanz vor Ort zu sichern. Deswegen freut es mich einerseits, dass diese Herausforderung vom Handel selbst adressiert wird und dass wir eben gemeinsam auch Programme auflegen, um diesen Weg eben in die Zukunft ein Stück weit zu gehen, weil ich mir gut vorstellen kann, dieses ich kaufe vor Ort und unterstütze meine örtliche Wirtschaft, weil ich weiß, wohin die Steuern fließen. Ich kenne die Leute, die in dem Laden arbeiten. Ich weiß, das ist sozusagen ein Laden, den ich vor Ort unterstützen will. Das wollen Leute ja auch ausdrücken in der digitalen Welt. Aber dafür müssen wir eben dafür sorgen, dass unser Handel den Weg auch in das digitale Zeitalter erfolgreich geht. Und deswegen finde ich das auch so wichtig aus Sicht der Landesregierung.
Wenn ich da kurz einhaken darf, jetzt unterstützen wir ja mit Handel Digital inhaltlich und das, Sie fördern das Programm natürlich mit Ihrem Ministerium. Aber es gibt ja noch verschiedene andere Möglichkeiten, beziehungsweise Sie unterstützen auch auf anderen Ebenen, jetzt ganz konkret finanziell. Da gibt es zum einen den Digi-Zuschuss, den wir seit Jahren auch sehr gut finden und auch unterstützen und dann seit kurzem auch wieder beschlossenen Hessen-Fonds. Jetzt der Digi-Zuschuss, da wissen wir, der ist relativ niederschwellig und wird auch gut angenommen. Beim Hessen-Fonds hatten wir zuletzt den Eindruck, dass es gerade mit den Zukunftskriterien für den Mittelstand und für die Kleinunternehmen ein bisschen schwieriger ist. Wie sehen Sie das?
Also was den Digi-Zuschuss betrifft, die Erfahrung machen wir auch im Wirtschaftsministerium, dass das ein gutes, pragmatisches, niederschwelliges Instrument ist, was gerne angenommen wird. Da müssen wir jetzt einfach gucken, dass wir auch in wirtschaftlich angespannten Zeiten da auch die Finanzierung über die nächsten Haushalte sichergestellt bekommen. Aber die Rückmeldung aus der wirtschaftlichen Praxis ist ja, das wird gut angenommen. Der Hessen-Fonds hat ein Stück weit eine andere Zielsetzung. Der soll nämlich genau das Investitionskapital organisieren für den Wandel, der in den Unternehmen stattfindet. Also ich treffe ständig auf Unternehmen, die sagen, sie haben für ihre Investitionsideen entweder gar keinen Zugang zu Geld, weil ihre Idee nicht bankable ist, oder wenn, sind die Konditionen, die angeboten werden, nicht gut. Und da kommt jetzt der Hessen-Fonds ins Spiel, weil er einerseits eine Zinsvergünstigung von 2 Prozentpunkten bietet. Das ist, wenn man als Beispiel 10 Millionen Euro Darlehen aufnimmt und das über 10 Jahre tilgt, dann ist der Zinsvorteil über den Hessen-Fonds 1 Million Euro. Ich glaube schon, dass das ein gutes Argument dann für den Standort Hessen ist. Und uns ist es ja bei diesen sogenannten Zukunftskriterien, das sind also Anforderungen, die Unternehmen erfüllen müssen, um eben in den Genuss des Zinsbonuses zu kommen, ja ein pragmatischer Weg gelungen. Also bei kleinen Unternehmen beispielsweise müssen die Nachweise ja gar nicht erbracht werden. Und bei größeren Unternehmen und bei den größeren Darlehen eben müssen 2 respektive 3 der 7 Kriterien, da geht es beispielsweise um Standortsicherung, Ausbildung, Tariftreue bei der Vergütung. Wir wollen ja auch nicht Geld mit der Gießkanne verteilen, sondern am Ende ist das ja ein Stück weit euer und ihr Steuergeld. Das sollte man schon auch an Dingen festmachen. Und das ist, glaube ich, ein ganz guter Zwischenweg, um eben dafür auch einzustehen, dass das Geld nicht beliebig verteilt wird, dass sinnvolle Ziele damit gefördert werden, dass wir es gleichzeitig auch hinkriegen, Zukunftsinvestitionen eben nach Hessen zu holen. Übrigens auch in Risikokategorien, die bislang von den Banken nicht gefördert wurden. Auch das ist ein Vorteil für den Hessen-Fonds. Deswegen glaube ich, dass der unsere Förderlandschaft einfach an der richtigen Stelle sinnvoll ergänzen wird. Und das ist mein Beitrag, um eben in diesen Zeiten für mehr Wohlstand und die Schaffung von Arbeitsplätzen zu sorgen.
Also beim Digi-Zuschuss bleiben wir vom Handelsverband nah dran und fordern immer wieder ein, dass dieser fortgeführt wird, weil wir da fest von überzeugt sind, genauso wie du es gesagt hast, Funda, dass es ein gutes Mittel niederschwellig ist. Den Hessen-Fonds werden wir natürlich jetzt in der Praxis uns genau anschauen. Wir können ihn ja tatsächlich nochmal in die Beschreibung packen und uns dann im Jahr zusammensetzen, wie denn der Handel davon profitieren kann, weil du hast gerade angesprochen, das Thema Bankgespräche. Ich glaube, da könnten wir ein zweistündiges Gespräch zu machen, welche Herausforderungen gerade unsere Branche beim Thema Finanzierung, wo bekomme ich mein Geld her, und das müssen wir uns tatsächlich nochmal in der Praxis anschauen, wie der Mittelstand geprägte Handel in Hessen davon profitieren kann.
Vielleicht müssen wir uns auch einfach mal ein paar Modellprojekte raussuchen, weil über den Hessen-Fonds sollen ja neue Produktionsmethoden, technologische Innovationen, auch Entwicklung ein Stück weit finanziert werden. Überall da, wo beispielsweise der Handel den ganz großen Weg von analog zum Online-Versand geht, kann ich mir da schon Projekte vorstellen. Aber vielleicht muss man das ein Stück weit identifizieren, weil wenn Leute über die wirtschaftliche Transformation nachdenken, dann haben die allermeisten halt schon irgendwie rauchende Schornsteine und die Großindustrie vor Augen, und die wenigsten denken vielleicht an den Handel vor Ort. Aber auch da, das haben wir eben besprochen, gibt es ja solche Transformationsprozesse, auch wenn ich das Wort nicht mag. Und da würde es sich lohnen, auch zu gucken, wie können wir die über Instrumente wie den Hessen-Fonds finanzieren.
Lassen wir die Förderung, die wir jetzt weit und breit gesprochen haben, kurz hinter uns. Du hast das Thema Zukunft angesprochen. Es interessiert uns natürlich, der Minister, der maßgeblich für die Wirtschaft, für den Handel zuständig ist, wie so eine Zukunftsvision einer lebendigen, einer modernen, einer zukunftsfähigen Innenstadt, Stadtteilzentren, wie die konkret aussieht. An was denkt Kaveh Mansouri, wenn er an eine moderne Innenstadt denkt?
Ich denke vor allem daran, dass wir enger zusammenrücken, dass diese verschiedenen Nutzungen aus Leben, Arbeiten, Einkaufen, Wohnen nicht mehr immer so als Gegensätze zueinander diskutiert werden, sondern mehr miteinander. Ich lebe mitten in Frankfurt. Das städtisch geprägte Leben hat ja gerade das, finde ich, so ein bisschen als so ein wichtiges Merkmal. Da ist was los, da kommen Leute zusammen, da ist immer Bewegung. Ich erlebe einerseits, dass vor allem Leuten, die zuziehen, manchmal nicht gefällt. Und das macht eben diese Besonderheit in der Stadt so schwierig. Und gleichzeitig führen dann eben rechtliche Rahmenbedingungen, wenn ich beispielsweise an das Baurecht denke, wenn ich an das Emissionsschutzrecht denke, ja auch dazu, dass es immer schwieriger wird, diese Dinge zusammenzubringen. Aber Lebensqualität vor Ort zu haben und gleichzeitig irgendwie diese Dynamik, diese besondere städtische Mischung am Leben zu erhalten, das ist ja häufig auch der Magnet dann für neue Unternehmen, die sich dann vor Ort ansiedeln, um dann Geschäft zu betreiben, weil da, wo niemand ist, da will natürlich niemand einen Laden aufmachen, ob das jetzt ein Geschäft ist, wo man was verkauft, oder ein Restaurant ist, wo man essen kann. Das gehört ja ein Stück weit zusammen. Das sind ja genau eben diese Zukunftskonzepte, über die wir im Bündnis beispielsweise diskutieren und dann ja versuchen, mit den unterschiedlichsten Ansätzen von niederschwelliger Verbesserung von Aufenthaltsqualität bis hin zu Städtebauprogrammen die Sachen zusammenzubringen. Mobilität ist auch immer ein wichtiges Stichwort. Fast nichts ist ja in den Städten so umstritten wie die Frage, wo etwas autofrei wird. Und wenn man mal ganz ideologiefrei an dieses Mobilitätsthema geht, am Ende kommt es doch drauf an, wie können die Leute eigentlich in diese Zentren kommen? Wie können die sich schnell und bezahlbar und verlässlich bewegen? Und wie kann man eben einen guten Austausch organisieren? Insofern halte ich dieses Innenstadtthema, die Frage, wie die Zukunft aussehen wird, für eine super spannende, super wichtige, weil eben man sich aus so vielen verschiedenen Bereichen nähern muss. Da gehört alles rein, von der Frage, wie man bezahlbaren Wohnraum organisiert, wie man ein Quartier organisiert, wie man sich bewegt, bis hin zur Förderung von Unternehmen. Deswegen ist das, glaube ich, ein sehr, sehr spannendes Betätigungsfeld.
Und direkt die Nachfrage, gibt es eine Stadt, an die du denkst, die nah an deine Zukunftsvision kommt?
Ich finde vieles von dem, was wir in Frankfurt machen, total spannend. Ich halte Frankfurt immer ein bisschen für so ein auch ein Modellprojekt in ganz Deutschland. Du kannst hier in unserer größten Stadt in Hessen viele Dinge ausprobieren, weil es ja auch eine große Bereitschaft gibt, auch Dinge miteinander ausprobieren zu können, eine große Kreativität. So schätze ich das ein, auch in der Wirtschaft mal neue Wege zu gehen. Und die Frage ist immer ein bisschen, wie kann man das politisch unterstützen? Und ich bin beispielsweise auch ein Freund von Reallaboren, wo man dann auch sich genau bestimmte rechtliche, wie soll ich sagen, Rahmenbedingungen anguckt, wo man sagt, da wollen wir jetzt mal einen Freiraum schaffen, dass einfach eine neue Idee, eine neue Innovation entwickelt werden kann, ohne dass dann gleich alle die Frage stellen, was geht da alles nicht, sondern Sachen mal möglich machen. Da sehe ich sehr viele kreative Ansätze in Frankfurt und ich würde das natürlich gerne aus der Perspektive hessische Wirtschaftspolitik unterstützen, dass da einfach noch mehr geht.
Absolut sind wir einer Meinung. Ich glaube, wichtig ist, dass wir, wenn wir jetzt wieder, das ist hier ja schon ein großer Fokus auf unserer Heimatstadt, kann man sagen, aber wichtig ist, dass nicht nur in Frankfurt, aber auch in anderen hessischen Städten das Thema Reallabore immer in Kommunikation und in Absprache mit den agierenden Personen, und wenn ich von agierenden Personen, ist es ganz häufig die in der Innenstadt agierenden Personen, der Handel, passiert und abgesprochen wird und dass nicht am Reißbrett etwas entworfen wird, ohne da nicht anzuerkennen, dass die Welt sich weiterdreht. Aber wichtig ist es, glaube ich, das Thema Kommunikation und mit den Menschen vor Ort zu sprechen, mit den handelnden Menschen vor Ort zu sprechen, wie ich denn diese Reallabore realisiere.
Handelnde Menschen quasi im doppelten Sinne.
Handelnde Menschen, genau. Also das ist total wichtig. Wir haben jetzt viel über Frankfurt gesprochen. Ich will jetzt ein Thema ansprechen, das vielleicht den Frankfurterinnen und Frankfurtern, gerade den Händlern, jetzt vielleicht nicht so gut gefallen wird. Wir hatten im vergangenen Jahr ein Erfolgsprojekt in Frankfurt. 1.11. Allerheiligen. Ganz Deutschland hat frei. Hessen hat geöffnet. Wir haben uns in Frankfurt überlegt, naja, das nutzen wir jetzt aus, gehen ins hessische Ausland, nach Bayern, nach Baden-Württemberg, nach Rheinland-Pfalz und sagen, ihr habt frei, wir haben geöffnet, kommt doch zu uns nach Hessen. Erfolgsprojekt für die größte Stadt in Hessen. Wir hätten eine Idee, lass es uns aufs ganze Bundesland ausweiten und hier unseren Nachbarn zu zeigen, kommt doch nach Hessen, schaut euch Hessen an, nicht nur für den Handel, geht in die Museen, geht in die Gastronomie, aber kommt in unsere Städte, schaut euch Hessen an. Machen wir das gemeinsam?
Du sprichst jetzt auf verkaufsoffene Sonntage an.
Nein, ich spreche nicht auf verkaufsoffene Sonntage. Also die Allerheiligen ist ein, also vielleicht vor die Klammer gesetzt, verkaufsoffene Sonntage. Wir haben in Hessen 4 verkaufsoffene Sonntage im Hessischen Ladenöffnungsgesetz mit Anlassbezug. Wir haben bestimmte Themen, bei denen wir uns weit aus dem Fenster lehnen, mit Sicherheit sagen, bei denen wir wissen, wie es läuft, bei den 4 verkaufsoffenen Sonntagen. Auch hier stehen wir vor der Frage, wie können wir die rechtssicher umsetzen. Ich glaube, da sind wir uns einig. Aber da will ich gar nicht. Darauf will ich gar nicht. Also Allerheiligen ist ein Feiertag in ganz Deutschland. In Hessen ist es kein Feiertag. Der ist letztes Jahr ein Freitag gewesen. In diesem Jahr ist es ein Samstag, 1.11. Erfolgsmodell in Frankfurt habe ich beschrieben. Stichwort Wirtschaftsförderung, Wirtschaftsministerium. Der Ansatz, unseren Nachbarn zu sagen, kommt doch in das schönste Bundesland, geht in die Museen, geht in den Handel, geht in die Gastronomie. Das können die Städte hessenweit nicht alleine. Da brauchen wir Unterstützung von den Wirtschaftsförderern, von der Wirtschaftsförderung des Landes Hessen, vom Wirtschaftsministerium.
Also wenn es darum geht, gemeinsam Anlässe, Events zu schaffen, um anderen Menschen auch außerhalb Hessens zu zeigen, dass wir das schönste Bundesland sind, dann will ich das immer gern unterstützen. Wir sind uns ja auch einig darin, weil es ja doch in manchen Bereichen um verkaufsoffene Sonntage gehen kann, dass wir das auf eine rechtssichere Grundlage stellen wollen. Das ist ja, und damit sind wir ein bisschen eingestiegen heute, ja immer noch ein großes Aufregerthema, auch ein stark beklagtes, wo es, glaube ich, Sinn macht, einfach da einmal mal Klarheit im Gesetz zu schaffen. Das hatte sich die Koalition auch vorgenommen. Aber insgesamt machen wir die Beobachtung bei diesen ganzen Veranstaltungsformaten, wo irgendwie ein Mehrwert geschaffen wird, auch für andere mal in die Innenstadt zu kommen. Das hat einen Effekt, der weit über den Handel hinausgeht, weil die Leute behalten diese Veranstaltungen und Anlässe ja in guter Erinnerung. Diese Zufallsbekanntschaften, von denen ich vorhin gesprochen habe, die gibt's ja in vielerlei Hinsicht. Wenn du einfach mal an so einem Event teilnimmst und in Offenbach, um mal eine Stadt zu nennen, oder in einer kleineren Gemeinde im ländlichen Raum unterwegs bist, du guckst dir ja auch die Architektur an, du erfreust dich vielleicht, wenn es ein bisschen ländlicher ist, an den Fachwerken. In Frankfurt ist es vielleicht die neue Altstadt. Du nutzt das Kunst- und Kulturangebot. Diese Dinge zusammenzubringen, finde ich einen wirklich überzeugenden Ansatz, um Innenstadt mal zusammenzudenken und das jetzt nicht nur auf die Frage Wirtschaft und Handel und Konsum zu begrenzen, sondern einfach Leuten etwas aufzuzeigen, wie Stadt, wie inneres Zentrum auf dem Dorf funktioniert. Und das ist ja ein bisschen wie bei den Großsportereignissen. Wenn du eine Europameisterschaft oder die Olympischen Spiele zu dir holst, da geht's ja nicht immer nur um die Spiele selbst, sondern du siehst eigentlich in den touristischen Statistiken, dass die Leute, die da gewesen sind, tendenziell in den Folgejahren auch gerne kommen, wenn sie das in guter Erinnerung behalten. Und der eigentliche Mehrwert oder der nachhaltige Mehrwert, der besteht eigentlich darin, dann als Stadt oder als Bundesland in guter Erinnerung bei den Leuten zu bleiben und auch in den nächsten Jahren Anlass zu schaffen, zu uns zu kommen, vielleicht an Apfelwein zu denken oder an grüne Soße zu denken und deswegen zu sagen, vielleicht mache ich mal ein langes Wochenende in Hessen und dann ist es, glaube ich, ein echter Vorteil für unser Bundesland.
Oder an alle Wurst mit Gruß an die Nordhessen.
Ich dachte, wir bleiben zumindest in Südhessen, aber okay. Wir müssen die aller Wurst gerne, die esse ich nämlich auch sehr gerne.
Aufregerthema, vielleicht zum Abschluss unseres Gesprächs. Wir haben viel über Online, wir haben viel über stationären Einzelhandel gesprochen. Seit einigen Jahren sind Player, Mitspieler auf dem Spielfeld, um da auch bei dem Thema Sportereignisse zu bleiben, die nicht nach unseren Regeln spielen. Stichwort Plattform aus Nahost, Temu, Shein. Wie sah deine letzte Bestellung bei Temu aus?
Ich habe da noch nie bestellt.
Auch nicht bei AliExpress?
Nee.
Und wie bekommen wir es hin, dass unsere Händlerinnen und Händler sagen, wir haben hier verlässliche Rahmen oder Leitplanken, an die wir uns halten als Hessinnen und Hessen, aber an die sich auch Mitspieler halten müssen, die nicht hier aus Hessen oder aus Deutschland oder Europa sind?
Ich glaube, das wird genau die Frage sein. Wir sehen das ja, dass viele Volkswirtschaften jetzt in diesem globalen Wettbewerb und Handel robuster auftreten. Das Thema Zoll spielt ja auch eine große Rolle. Nach meiner Erinnerung ist diese Zollfreigrenze von 150 Euro ja auch mal geschaffen worden, mit Blick auf Entlastung von Bürokratie. Aber wenn man in der Praxis eben sieht, wie das auch missbraucht wird von manchen Playern, da muss man vielleicht auch einfach diese 150 Euro Freigrenze wieder abschaffen. Jetzt nicht falsch verstehen. Ich will überhaupt nicht als hessischer Wirtschaftsminister dafür plädieren, dass sich jetzt jeder wieder zurückzieht und wir den globalen Handel einstellen. Aber es muss halt faire Regeln geben, weil wir sind ein Land, in dem gibt es Standards, in dem werden anständige Löhne gezahlt, in dem gibt es ein Umweltrecht, an das man sich halten muss. Und wenn unser Markt eben am Ende geflutet wird von Produkten aus dem Ausland, die unter völliger Außerachtlassung all dieser Regeln geschaffen werden, dann ist das natürlich kein fairer Wettbewerb, der da herrscht. Und unsere Aufgabe als Politik muss es sein, am Ende mit Blick auf so ein Level Playing Field dafür zu sorgen, dass es da einfach ein anständiges Umfeld gibt, in dem unsere Unternehmen eine faire Chance haben. Und deswegen bin ich auch an der Stelle dafür, dann auch ein bisschen robuster aufzutreten, wenn das nicht funktioniert.
Das robustere Auftreten haben wir auch gelesen in den Verhandlungen. Zur Not schalten wir dann ab. Lieber Kaveh Mansouri, vielen Dank für die Zeit bei uns im Podcast Handel Insight. Der Handelsverband steht für über 50 Milliarden Euro Umsatz hier in Hessen. Wir haben über 200.000 Mitarbeitende im Bundesland Hessen. Wir haben den Wirtschaftsminister häufig sagen hören, Hessen ist ein Autoland. Wir haben ihn sagen hören, Hessen ist ein Land der Erzieherinnen und Erzieher. Wir werden genau darauf achten in Zukunft, wenn der Wirtschaftsminister wieder einmal vom Land und einem Wirtschaftszweig spricht, wann er sagen wird, Hessen ist ein Einzelhandelsland. Die letzte Frage, die wir haben und die wir immer wieder haben, liebe Funda.
Ja, die wir sehr gerne stellen, besonders ich. Wann haben Sie sich denn zuletzt beim Shoppen etwas gegönnt und was war das?
Wann habe ich mir beim Shoppen was gegönnt? Das wäre jetzt, glaube ich, ein bisschen langweilig, weil ich als letztes an ein paar Sneakers denke und das ist schon ein halbes Jahr her, dass ich die gekauft habe. Ich darf wahrscheinlich auch an gastronomische Dinge denken. Da gönne ich mir durchaus regelmäßiger etwas. Aber
da darfst du auch dran denken. Aber das ist natürlich bei den Kollegen. Wir bleiben bei den Sneakern. Aber
wir gehen nicht zu Dehoga.
Die Kollegen vom Dehoga, mit denen wir Hand in Hand gehen, werden sich freuen. Aber ich glaube auch als passionierter Hobbykoch, wie wir wissen, sind auch die Utensilien für das Hobby immer wieder bei uns in der Branche zu finden. Herzlichen Dank für die Zeit. Wir wissen es zu schätzen, dass der stellvertretende Ministerpräsident des Bundeslandes Hessen sich für uns Zeit genommen hat. Auch wenn wir viel über Südhessen gesprochen haben, stehen wir natürlich für das komplette Bundesland und lieben unser ganzes Hessen. Liebe Funda, ich sage ganz herzlichen Dank. Lieber Kaveh Mansouri, herzlichen Dank, dass wir hier im Wirtschaftsministerium Wiesbaden zu Gast sein
durften. Vielen Dank.
Danke euch und Ihnen. Hat Spaß gemacht.
Das war Handel Insight, der Insiderblick auf den hessischen Handel. Hier sprechen wir für euch mit Menschen, die den Handel in Hessen prägen und zeigen, was den Handel bewegt. Für mehr News besucht uns auf Instagram, LinkedIn oder hvhessen.de. Ich bin Funda Barkan und Handel Insight ist ein Projekt vom Handelsverband Hessen. Alle weiteren Infos findet ihr in den Shownotes.